Wir haben eine Serie angefangen über die Apostelgeschichte und das bewusst, weil wir als Ortsgemeinde wollten lernen, was wie eine Ortsgemeinde funktioniert, was Gott meint für seine Ortsgemeinde. Und wenn wir das machen wollen, müssen wir auch merken, wo die Gemeinde entstanden ist, angefangen ist. Und dafür möchten wir heute Apostelgeschichte Kapitel 2 aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 2. Möchte auch Abigail, bist du reingekommen? Schön, dass du da bist und freuen uns, das kleine Baby auch zu sehen. Und denke wir auch an euch. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Hast du mal eine Verheißung oder jemand, der dir ein Versprechen gegeben hat? Aber du sagst, es wird kommen, aber du weißt nicht wann und wie. Jesus in Kapitel 1, der zu Ende seines Dienstes auf die Erde gekommen ist, hat eine Verheißung gegeben. Und er sagte, ich gehe weg, aber ich lasse euch nicht verwaist. Die Jünger haben an ihm angehängt. Sie sind daran gewöhnt, Gott unter sich zu haben, dass Jesus, der Sohn Gottes, mit ihnen dann jahrelang war. Und sie haben ihn von ihm gelernt. Und jetzt geht er nach Himmel, in den Himmel aufgefahren. Und er hat gesagt, ich lasse euch nicht verwaist. Ich sende euch, in Kapitel 1 sagt er, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Das ist in Kapitel 1. Und so ist er auf dem Himmel, in dem Himmel aufgefahren und hat gesagt, wartet. Manchmal sagt Gott, gibt uns eine Verheißung und er sagte, wartet. Das heißt, er gibt nicht alles sofort, sondern wir müssen auf seine Zeit warten. Das ist keine Ausrede für Ungehorsam oder Träge, aber es ist manchmal dran zu warten. Und so haben sie gewartet 10 Tage, bis Pfingsten gekommen ist. Ich möchte da anfangen, Kapitel 2, Vers 1. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen aus Führe, ein gewaltiger Wind hielt daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter den Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten eine zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Dieses Ereignis war etwas ganz Besonderes. Nennen wir Pfingsten, Pfingsttag. Es war ein großer Festtag in Juden. Tag der ersten Früchte und wo der Heilige Geist dann gekommen ist. Es war 50 Tage nach der Auferstehung Jesu und sie sind alle miteinander gewesen. Und ich möchte erstmal, wo ist mein Dix? Da habe ich hier reingesteckt. Wir haben 3 Punkte heute. Erstmals ist das Kommen des Heiligen Geistes. Das Kommen des Geistes war gewaltig. Es war ein gewaltiges Ereignis und ich möchte das erklären und dann anwenden für uns, was das für uns heute bedeutet. Also, wie ist der Heilige Geist gekommen? Wir möchten merken hier, es ist ein einmaliges Erlebnis. Wo war der Heilige Geist zuvor? Wir denken, im Neuen Testament ist der Heilige Geist da, vorher war er nicht da. Nicht ganz richtig. Wenn du in der Bibel liest, im Alten Testament, merkst du schnell, der Heilige Geist war auch dabei. Sogar in 1. Mose 1, Vers 2. Der Geist schwebte über das Wasser. Der Geist Gottes war aktiv im Alten Testament. Und nicht nur allgemein, sondern auch in Menschen gelegentlich. Er war in David, als er die Bibel inspiriert wurde. Er hat, wer kennt den Simson? Kennst du den Simson, Philipp? Er hat Muskeln, okay? Muckis gehabt. Okay? Und er hat nicht nur Muckis, sondern er hat eigentlich den Kraft des Geistes bekommen. Und der Geist Gottes kam auf ihn, aber gelegentlich. Okay? Nicht so ständig bei ihm, sondern als die Kraft ihm gab, um eine Aufgabe zu erfüllen. Einmal die Säule von dem Tempel so zur Seite zu schieben. Nett gesagt. Und der ganze Tempel, philistinische Tempel, ist zusammengestürzt. Gottes Gericht auf den Philistinern. Aber das war durch den Geist Gottes, der das entstanden ist. Aber nur gelegentlich. David auch sagte, nimm deinen Geist nicht weg von mir. Aber das war Alten Testament. Im Neuen Testament ist es wird was anderes. Müsste ich auch sagen, nicht jeder Gläubige im Alten Testament hat den Heiligen Geist. Aber wie gesagt, im Neuen Bund hat Gott was anderes vor. Gott handelt unterschiedlich in der Geschichte in verschiedenen Zeiten. Und so war es. Jesus, der Menschwerdung Jesu, Gott ist Mensch geworden, hat ein Leib bekommen und ist Mensch unter uns gelebt. Und jetzt geht er weg und er sagte, ich lasse euch nicht verwaist und ich sende den Heiligen Geist. So, das ist ein besonderes Erlebnis, wenn der Geist Gottes erst gekommen ist. Und ich sage euch, warum das wichtig ist im Kurzen. So, was ist geschehen? Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Es war wie ein Brausen, wie ein Wind. Okay? Wie ein Windböe. Okay, hast du mal ein Windböe gehört? Es ist laut. Gell? Aber scheinbar war das nicht, dass alle die Haare so durcheinander gebracht wurden dadurch. Okay? Keine Sorgen, Frauen, so war es nicht. Aber es war ein Geräusch wie ein Wind. Wieso? Oh, das Wort Geist ist das gleiche Wort für Luft oder Wind. Das Wort Pneuma. Der Wind weht, wo er will. Und keiner merkt es. So ist es mit dem Geist. Es war symbolisch und man hat es gespürt, gehört. Und was noch? Was ist auch geschehen in Vers 3? Kann jemand mir sagen? Etwas Sichtbares. Wir haben das gehört und sie haben auch was. Genau. Und wo war die Zunge? Wo war es, Zibora? Steht da. Entschuldigung, du hast angefangen zu sagen, deswegen habe ich die Excel gefragt. Vers 3. Genau. Ja. Genau. Ja, sehr gut. Entschuldigung, sehr gut. Genau, das steht da einfach so. Okay. Irgendwie, okay, hast nicht gebrannt oder so, sondern, aber das war sichtbar, okay? Dass sie merken, etwas Neues passiert, neue Epoche. Muss ich hier merken, sehr wichtig, Apostelgeschichte, dieses Buch ist ein Übergangsbuch. Warum sage ich das? Wir kommen vom Alten Bund zum Neuen Bund. Und in dem Alten Bund war es anders, jetzt ist es im Neuen Bund. Und diese Übergangszeit gibt es auch außergewöhnliche Ereignisse, die geschehen sind. Und das war etwas Besonderes, als der Heilige Geist gekommen ist. Und es gab eine dritte Sache, und zwar, sie haben in anderen Sprachen zu reden, angefangen, in anderen Sprachen zu reden. Okay? Spricht er von, wir nennen, also manche nennen es heutzutage Zungenreden, das ist ein altes Wort für Sprachenreden. Jetzt hat Zungenreden ist ein Begriff, Bedeutung für sich geworden, aber wir möchten merken, was die Bibel sagt. Es war Sprachenreden, das ist das Wort Sprachen, und was für Sprachen waren sie? Sehr wichtig. Er sagte in Vers 4, Ende Vers 4, sie fangen an, in anderen Sprachen zu reden. Und er sagt in Vers 6, weil jeder Einzelnen in seiner eigenen Mundart reden hörte. Nun, wir müssen verstehen, im Tempel gab es kleine Porches, haben sie genannt, so kleine Ortschaften, so Kapellen quasi, in dem Seiten, im Rand vom Tempel. Und wenn es viele reingeströmt sind im Tempel, haben sie sich versammelt. Denk wie in einem Schloss oder wenn du in St. Peters Dom gewesen bist in Rom und du siehst ganze Gruppierungen, so Führungen zum Beispiel, eine Gruppe, die eine Tour macht. Von einem Schloss oder so. Wenn du siehst dann jemand mit einem Fahne, sagt, okay, hier sind die Chinesen, und sie kommen hier in der Richtung, und da sind die Spanischen, und da sind die, ja, jede Sprache, die aus Dänemark oder Araber, und da versammeln sie sich um den Führer, von dem die die Führung macht, okay? Und so sind sie zusammen beieinander. So machen Menschen ganz natürlich, sie finden einander. Und so waren sie miteinander, manche pilgern und so, und den Gruppierungen. Und da stehen diese 120 und sie fangen an, in verschiedenen Sprachen zu reden. Eine geht zu einer Gruppe, fängt an, Arabisch zu reden. Andere geht zu einer anderen, spricht Ägyptisch. Und wir werden heutzutage so sagen, so Chinesisch. Und das andere, das Spanisch redet. Und sie haben in Sprachen geredet, wichtig, die sie nie gelernt haben. Sie mussten keine Sprachschule besuchen. Bin schon neidisch. Aber sie haben keine Sprachschule gebraucht. Und interessant, er sagt, hey, die sind nicht irgendwie so sprachbegabte Menschen. Sie sind Galiläer. Wir würden sagen, sie sind aus Ostfriesen. Sie sind eine ganz aus dem Pampa. Sie haben keine Ahnung. Und sie reden einfach in dieser Sprache, ohne die gelernt zu haben. Und wichtig ist, was sie gesagt haben. Habt ihr das bemerkt? Sie haben in verständliche Worte geredet und Gedanken weitergegeben, und es war evangelistisch. Vers 11 sagt: Wir hören, wie sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Ich möchte sagen, das erste Mal, Sprachenreden kommt ein paar Mal vor im Apostelgeschichte, aber das erste Mal wird ganz ausdrücklich geklärt, was das bedeutet. Das nächste Mal wird nicht so geklärt, weil das man nicht mehr braucht. Aber wir wissen hier, was es bedeutet. Und zwar, bekannte Sprachen haben sie geredet, ohne sie gelernt zu haben. Und es war evangelistisch. Sie haben Gottes Wort weitergegeben. Das heißt, der Heilige Geist hat das Turm Babel-Ereignis zurückgestellt korrigiert für diese Zeit, für diese Menschen, damit diese Sprachbarriere nicht da war, damit sie das Evangelium schnell erklären können zu diesen Gruppen. Nun, ich möchte hier was machen, was ich fast nie mache. Die anderen, die normalerweise hier sind, können es bestätigen. Wir reden fast nie über andere Gemeinden, aber ab und zu ist es wichtig. In diesem Mal möchte ich was sagen. Und zwar, es gibt schon Christen, auch wiedergeborene Christen, die Sprachen reden, anders betrachten. Okay? Und es gibt auch wiedergeborene Christen, die das machen. Und zwar, sie sehen das nicht aus bekannten Sprachen und nicht etwas, das man verstehen kann, sondern etwas, das so eine himmlische Sprache nennen sie das, oder eine ekstatische Sprache. Und sie kommen quasi in eine Ekstase, manchmal echt in eine Ekstase, und fangen an, ohne anders klären zu können, zu babbeln. Okay? Und es ist unverständlich und es ist nicht eine Sprache, die man kennt. Und kann man verstehen, was sie sagen? Also kann man sagen, okay, sprich von den großen Taten Gottes so und so und so? Also meine Erfahrung nicht. Okay? Und es ist eine Erfahrung, ein Erlebnis, die sie haben. Und sie meinen, es ist ein geistliches Erlebnis. Nun, was sie erlebt haben, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann Folgendes sagen. Es ist nicht, was hier geschehen ist. Okay? Und es ist nicht, 1. Korinther war das schon ein Problem mit Sprachenreden, dass sie, es hat eigentlich vieles durcheinander gebracht. Das war nicht ordentlich geschehen. Und es gab feste Regeln, die Paulus gegeben hat, wie die das machen sollten. Und das ist meiner Erfahrung nicht heute der Fall gewesen. Ich sage das nur, dass wir als Gemeinde verstehen, deswegen machen wir auch das nicht. Okay? Weil das nicht biblisch ist, wie das hier geschehen ist. Und es ist etwas, ähnlich wie die Wundertaten, die die Aposteln getan hatten, dass diese Übergangszeit wichtig war. Okay, wieso wichtig damals und nicht heute? Warum nicht komme ich, könnt ihr im Gottesdienst kommen und können wir auf einmal an anderen Sprachen reden und einmal, ja, Lisa ist heute krank, ich lege die Hände auf sie und dann ist sie wieder gesund. Also ich würde mich freuen, das für dich machen zu können, aber leider kann ich nicht, okay? Also warum sind diese Wundertaten nicht in dem Form wie der Apostel gemacht? Heute so. Ganz einfach, in dieser Übergangszeit, die Aposteln hatten eine wichtige Aufgabe. Die Aposteln waren die, die mit Jesus gegangen sind, die Jesus gesehen hatten, Gott im Fleisch gesehen. Und auch sie haben mit ihm gedient und jetzt sind sie dran, sind ausgesandt, die Gemeinde zu gründen, das Fundament der Gemeinde zu gründen. Epheser sagt, sie haben das Fundament gelegt. Man könnte es auch auslegen, dass die Aposteln irgendwie auch das Fundament waren und Jesus der Eckstein war. Das heißt, sie waren wichtig, aber ein Fundament legst du zweimal, dreimal, zehnmal? Maria, sie hat Erfahrung mit Landwirt und mit vielen Sachen, mit denen ich nicht Erfahrung habe. Ja, ein Fundament legt man einmal. Ne? Und so war es. Einmal gelegt. Und Gott hat in dieser Zeit Wunder gegeben. Merke wohl, wenn du die ganze Bibel liest, merkst du, es gab hunderte Jahre, tausende Jahre sogar, wo keine Wunder gemacht wurden. Es ist nicht, dass irgendwie in den Bibelzeiten haben alle Wunder getan und dann kamen die Zeiten, jetzt ist es langweilig. Okay, oh Mann, dürfen wir nicht mehr. Blöd, ne? Nein, es gab tausende Jahre, wo nichts geschehen ist, aber gelegentlich hat Gott gewirkt. Zum Beispiel, als Israel aus der Wüste geführt wurde, als Elias und Elisa gedient hatten, okay, da war viel los. Und normalerweise war es auch in Zeiten, wo viel Offenbarung gegeben wurde, okay, wo Gott sein Wort gegeben hat, wurde bestätigt. Interessant, auch als die Aposteln das Wort Gottes gegeben wurde, wurde auch mehr Wundern geschehen. Nun, kann Gott heute noch Wunder tun? Kann er noch uns helfen, die Sprache zu lernen und zu reden? Ich hoffe, sonst würdet ihr mir gar nicht verstehen. Ich hoffe, er uns hilft. Aber es ist nicht unbedingt außergewöhnlich wie damals. Okay? Manchmal hilft er uns in besonderer Art und Weise, aber wie damals nicht. Das heißt, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, dass wir das lesen und sagen, oh, das habe ich gar nicht erlebt. Habe ich den Heiligen Geist gar nicht. Nee, das war eine besondere Zeit, als das Heilige Geist erst gekommen ist. Gut, es war außergewöhnlich. Aber was ist dann passiert, als der Geist Gottes auf sie gekommen ist? Erstmal, sie haben, wenn wir den zweiten Punkt, es gibt drei Punkte hier, zweiter Punkt betrachten, sie haben diese Frage gestellt, was mag dies wohl sein? Was ist es? Und jetzt kommt die Wortverkündigung. Das Wort Gottes wird gepredigt. Die gute Botschaft ruft den Menschen, Buße zu tun. Die gute Botschaft ruft Menschen, Buße zu tun. Petrus stand auf und er redet mit den 11 Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer, ich bin bei Vers 14, Männer von Judäa und die alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. und oder Söhne und oder Töchter werde weissagen, oder junge Männer werde Erscheinungen sehen, und oder Ältesten werden Träume, Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Wir werden nicht Zeit nehmen, die ganze Predigt vorzulesen. Aber er gibt eine kurze Antwort, das erfüllt die Prophetie. Gott hat es gesagt, es wird so sein. Habt ihr bemerkt jetzt, der Geist Gottes kommt auf wen? Nicht nur ein paar für eine besondere Aufgabe, sondern auf wen kommt der Heilige Geist? Auf was? Auf Gläubigen, alle Gläubigen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Das ist etwas neu. So war es vorher nicht. Gott aber hat es vorher gesehen und gesagt. Nun, das geklärt zu haben, predigt Petrus Jesus Christus. In einem kurzen, er predigt und sagt, diese Wundern kommen von Jesus. Er hat selber Wunder getan. Was die Apostel und was wir als Apostel machen, bestätigen nur, dass wir von Jesus sind. Also macht Sinn. Jesus ist in dem Himmel aufgefahren und er hat dann sich bestätigt, dass diese Wundern, durch die Wundern, dass die Jünger von ihm waren. Sie haben seine Wundern jetzt getan. Und das heißt, Jesus hat Wundern getan, aber dann, was haben sie mit Jesus getan? Philipp, was haben sie mit Jesus getan? Sie hat Wundern getan, er hat gepredigt, und was haben die Juden Jesus getan? Sie haben Gott getötet, den Sohn Gottes haben sie getötet. Ja. Hat er recht, Chrissy? Ja. Er kam zu seinem eigenen Volk und sein eigenes Volk haben ihm nicht angenommen. Sie haben ihn getötet. Das Schlimmste, was du einem Mensch machen kannst, wenn du ihn ablehnst, ist ihn töten. So haben sie ihm getan. Er wurde begraben. Und man denkt, es ist jetzt endgültig, wenn er getötet wurde. Aber ab Vers 24, er sagte, den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte. Wie ist es denn möglich war, dass es von ihm behalten wurde? Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meinem Rechten, damit ich nicht wanke. Und er fängt an jetzt zu argumentieren, dass der Jesus Christus wurde getötet, ist aber auferstanden. Er lebt. Und deswegen sind diese Wunden geschehen. Und das heißt, Jesus ist noch aktiv auf der Erde, auch wenn er nicht mehr zu sehen ist. Und zum Schluss von dieser Predigt erklärt er, Jesus lebt. Und die Frage ist, wo ist Jesus jetzt? Ich möchte fragen, einfach den Jüngeren. Wo ist Jesus jetzt? Hast du ihn heute gesehen, Chrissy? Nein? Aber lebt er wirklich? Wenn du Jesus nicht gesehen hast? Wo ist er jetzt? Oben im Himmel, genau. Zur Rechten Gottes des Vaters. Er sitzt da. Und was? Wir haben gesungen. Wir haben Jesus. Wir sehen Jesus wo? Wo ist er? Er sitzt wo? Im Himmel, aber auf was? Tina? Auf dem Thron. Wenn du zu einem Schloss hingehst und da ist ein Thronsaal. Weißt zum Beispiel, ich glaube, bei Neuschwanstein ist ein ganz prächtiger Thronsaal, okay? Und das merkwürdig, in dem Thronsaal dort, glaube ich, weiß nicht mehr, vielleicht damals, ist der Thron nicht da gewesen, okay? Aber wenn du reinkommst und da ein Thron sitzt, siehst, der Thron ist ganz unten, gell? Ganz da unten, niedrig, es ist auf dem Boden, genau, oder? Dann sagt, oh, hi, das ist der süße König, okay? Nein. Er ist hoch auf dem Thron und ist immer höher gestellt, um den Eindruck zu geben, ihr seid kleiner. Ich bin der Große. Nun, wenn ein König Ludwig oder Napoleon oder Charles der Erste in England das macht, wir finden das schon teilweise gemein. Okay? Das, was, er ist ein normaler Mensch, sein auf Englisch, er muss auch seine Hose einen Fuß nach dem anderen anziehen. Okay? Also ganz normaler Mensch. Okay? Aber wenn Jesus das sagt, er sitzt auf dem Thron, er ist hoch erhaben. Wenn er auf dem Recht zum Rechten Gottes sitzt, was bedeutet das für uns? Und ich möchte hier sagen, die gute Botschaft zwingt uns oder drängt uns, mal, sagen wir mal so, eine Entscheidung zu treffen. Weil er sagte, er sitzt zu meinem Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schimmer deine Füße. Das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig kennen, Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Er sitzt auf dem Thron. Und die gute Botschaft bringt uns zu einer Entscheidung. Du musst eine Entscheidung treffen. Du sagst, nein, muss ich keine Entscheidung treffen. Eigentlich schon. Es ist entweder Ja zu Jesus, der auf dem Thron sitzt, oder nein. Du sagst, nee, ich bin nicht ganz bei Jesus, aber ich bin nicht gegen ihn. Jesus sagte, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Das heißt, der Jesus, der auf dem Thron sitzt, bringt uns zu einer Entscheidung. Und diese Tausende von Menschen, die da standen, müssten entscheiden. Und sie haben, Gott sei Dank, demütige Herzen gehabt. Und sie, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Hast du das mal gehabt? Dass etwas durch dein Herz wie ein Drang, wie ein Spieß, angesprochen, erwischt, bewegt. Sie drang es durch den Herzen und sie sprachen zu Petrus, was sollen wir nun tun? Was ist zu tun? Wir haben ihn gekreuzigt. Und ich möchte sagen, du auch, lieber Mann, liebe Frau, du hast auch ihn gekreuzigt. Wir sind alle schuldig an dem Tod Jesu Christi, nicht nur den Juden. Was sollen wir dann tun? Wie können wir das wieder gut machen? Es ist zu spät. Da sitzt der König auf dem Thron und die Hände und die Füße. Ich bin schuldig daran. Als Sünder. Das ist ein furchtbares Gedanke, oder? Wenn du jemand, ein König, böse warst und dann kommt er und er kommt in Macht, dann stehst du da. Es tut mir leid. Ich lese gerade eine Geschichte von die Geschichte von Napoleon, wie er, wie ist es richtig auszusprechen? Trafalgar. Wir sagen, Englisch sagt man Trafalgar, aber ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber das ist die Schiffsschlacht, der Angriff von Napoleon an Großbritannien. Und Napoleon hat, als er sich erworben hat, dem Josephine zu heiraten, hat ein Mönch, glaube ich, mit ihr versucht, dagegen zu überreden und dass sie ihm nicht heiratet. Er ist aus Korsika, das wird nichts aus ihm. Und er hat das miterfahren, dass er so bös gegen ihn geredet hat. Und jetzt ist er Kaiser. Und er hat diesen Mann besonders absichtlich gerufen, zu ihm zu kommen. Und da stand er da, er war ein ziemlich kleiner Mann. Und da stand er vor Napoleon zitternd und er sagte, was sagst du jetzt über mich? Und der Mann ging so schnell wie möglich aus seinem Gegenwart, weil er Angst hatte, ich habe bös gegen Napoleon geredet und jetzt wird für mich schlecht. Okay. Wir verstehen das. Liebe Geschwister, es wird uns schlecht gehen, wenn wir merken, was wir dem Sohn Gottes angetan haben. Aber Gott sei Dank ist er bereit, uns zu vergeben. Er sagte, was sollen wir tun? Erst tut Buße. Merke, dass du Sünder bist. Wir müssen zugeben, dass wir gegen ihn gesündigt haben. Ja, Jesus ist bereit, uns zu vergeben. Aber wir müssen zugeben, dass wir falsch liegen. Buße tun ist, wir gehen in eine Richtung Und wir sagen, hey, das ist der falsche Richtung, das ist verkehrt. Ich muss mich umkehren. Jesus, ich ist falsch, ich bin gegen dich. Vergib mir und ändere du mein Herz. Es bedeutet nicht, dass wir erst alles in Ordnung bringen und dann zu Jesus kommen. Das schaffst du sowieso nicht. Du kommst zu Jesus, wie du bist, aber bereit, Veränderung zu haben, dass er dich bekehrt. Ich denke immer an dein Lied, Herr, zu dir will ich kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, wer kommen, der, wer da mag. Liebe das Lied. Ist so. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Herr Jesus, ich komm. Nur zerbrochen bin ich vor dir. Das ist, was das Kreuz macht. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Merkt hier. Taufen, sich taufen lassen, rettet keinen. Aber es ist das erste Schritt, Babyschritt, sage ich mal, das ein Christ macht, wenn er zum Glauben kommt. Er lässt sich taufen. Das ist Gottes Weg. Als Gehorsamschritt lassen sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zu vergeben eure Sünden. Vergebung kommt durch das Kreuz, nicht durch unsere Werke. Das sagt das ganze Neue Testament. Aber wir zeigen diesem Buße tun. Durch, wenn wir dadurch, dass wir uns taufen lassen. Nun, die Zeit ist längst vorbei, aber diese Menschen haben das getan und sind insgesamt 3000 Seelen hinzugetan. Was passiert, wenn der Geist Gottes auf Menschen kommt? Sie demütigen sich, sie lassen sich taufen, sie folgen dem Herrn und zum Schluss ist die Gemeinde entstanden. Die Gemeinde ist dadurch entstanden. Sie haben sich, schau, Abvers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Wenn der Geist Gottes in den Menschen reinkommt, der Geist Jesu, kann man ja auch sagen, wenn der Heilige Geist in Menschen kommt, Gott wohnt in dir und du bist ein ganz neuer Mensch. Und du suchst Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich möchte nächste Woche die Anwendung von diesem geben. Was bedeutet das dann für mich, dass wenn ich den Geist Gottes habe? Aber ich möchte schon zu denen reden, die nicht sicher sind. Du bist nicht sicher, ob du den Geist Gottes hast, weil du nicht den Herrn kennst aus deinem Herrn und Heiland. Ich kenne nicht dein Herz. Und das ist gut. Gott kennt dein Herz. Der Heilige Geist ist hier auch unter uns am Wirken. Und ich möchte dich sagen, es ging jeder von uns irgendwann so, auch die, die bekehrt sind, dass sie nicht gläubig waren, dass sie nicht bekehrt waren. Aber jeder muss zu dem Punkt kommen, dass er oder sie gemerkt hat, hey, ich bin Sünder. Ich habe Gottes Zorn verdient. Ich habe die Hölle verdient, der ewige Verdammnis, weil ich Sünder bin. Aber Jesus Christus hat für mich am Kreuz den Zorn Gottes genommen, hat es getragen an meine Stelle, damit ich nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das ist für dich geschehen. Jesus hat alles für uns getan. Alles, was er für uns fordert, ist zu glauben. Persönlich diese Entscheidung treffen, sagen Jesus, ich möchte dich als Retter, als Erlöser und als Herr über mein Leben haben. Ich nehme dich an. Und der das macht, gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Du warst Feind, du wirst aber Kind gemacht, genannt. Du hast nicht nur genannt, du hast das Recht, Kind Gottes zu werden. Weil Jesus an deiner Stelle das alles gemacht hat. Und du bist frei. Du bist gerecht gemacht. Deine Sünden hat er an Kreuz getragen. Er wurde Sünde gemacht für dich, damit du die Gerechtigkeit Gottes sein kann in ihm. Du musst nur das glauben. Nicht nur theoretisch, sondern in der Tat. Nehme Jesus Christus an. Er sagte, ich klopfe auf die Tür. Wer sich aufmacht? Ich komme gern zu ihm rein und ich werde mit ihm Leben, Gemeinschaft haben. Und durch seinen Geist wird er in uns wohnen. Wir können dann Tempel des Heiligen Geistes sein. Was für ein Vorrecht. Er hat uns alles gegeben. Wenn Geist Gottes in uns kommt, wir haben 100% von Gott bekommen. Nicht nur ein Teil, sondern er wohnt ganz in dir. Damit du geistlich wandeln kannst. Damit du Veränderung erlebst. Damit du erfüllt bist. Damit aus deinem Bauch, sagt Jesus, lebendiges Wasser kommt. Freude in ihm. Weil sein Geist in uns wohnt. Was für ein Geschenk. Und was für ein Geschenk, dass wir eine Gemeinde haben, wo wir miteinander verbunden sind. Wo wir dem Heiligen Geist voneinander, durcheinander, nicht durcheinander, bringen uns durch, nicht durcheinander, aber durch den anderen erfahren, dem Geist Gottes, und dass wir zusammen wachsen in ihm. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir beten dich an. O Herr, du hast uns nicht für weiß hier verlassen. Du hast uns etwas Besseres gegeben, deinen Geist, der in uns wohnt. O Herr, lass uns das nicht nur spüren heute, sondern bewusst nach ihm leben. Und dass wir als Gemeinde dich groß machen, in große und kleine Sachen, und die Freude haben, ja, zu sehen, wie du uns veränderst. Amen.